ARD Sounds.
Hier ist MV im Fokus Spezial, der Prozessfall Fabian. Mein Name ist Annette Ewen. Wie so oft in tragischen Fällen ist im Fall des getöteten Fabian aus Güstrow wahnsinnig viel spekuliert worden. Wahrscheinlich, weil uns alle sein Schicksal so beschäftigt hat und viele einfach Antworten suchen. Im vergangenen Oktober verschwand Fabian, wenige Tage später wurde seine Leiche gefunden. Jetzt hat der Prozess gegen eine 30-Jährige begonnen und er soll eben Antworten bringen. Hier bei uns bekommt ihr keine Spekulation und keine Gerüchte, sondern wir sind für euch im Landgericht Rostock dabei in der Verhandlung und berichten danach, was dort passiert ist und ordnen das auch ein. Und weil der Fall Fabian wirklich im Land und weit über die Grenzen von Mecklenburg-Vorpommern hinaus die Menschen bewegt hat, haben wir uns dazu entschlossen, eine Spezialreihe zu machen, solange der Prozess läuft. Wir sind jetzt an Tag 1 des Prozesses. Darüber sprechen gleich meine Kollegen Dennis Mollenhauer und Andreas Frost. Das sind die Reporter, die im Gericht dabei waren. Bevor ich gleich an die beiden übergebe, es kommt noch ein Tipp von mir. Solltet ihr sie noch nicht kennen, hört doch am besten hier im Feed unbedingt unsere Auftaktfolge zum Prozess. Da haben die beiden den Stand bis zur Anklage nochmal erzählt und auch ein paar interessante fachliche Dinge in Sachen Justiz und Ermittlungsarbeit und so weiter geklärt. Und danach könnt ihr bestens informiert mit Dennis und Andreas in den Prozess einsteigen. Also fangt ruhig mit der Auftaktfolge an. So, und jetzt geht es los.
Ja, mein Name ist Dennis Mollenhauer aus dem Ostseestudio.
Ich bin Andreas Frost und ich bin Gerichtsreporter. Heute war ja nun der erste Prozesstag im Fall Fabian. 6,5 Monate nach der Tat im Landkreis Rostock. Dennis, hast du schon mal sowas mitbekommen, so eine Art von Prozessauftakt?
Nee, ich muss sagen, ich war fast ein bisschen erschrocken, als ich da heute zum Landgericht gekommen bin, weil überall wirklich Polizisten standen, die eine Straße hinter dem Landgericht, die war komplett gesperrt. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, dieses Großaufgebot und auch die Kontrollen dort, also dass man sich vorher anmelden musste, dann gab es einen separaten Eingang für die Presse, man wurde komplett abgetastet, wirklich jede Person, die da reingekommen ist. Das habe ich in dem Ausmaß noch nicht gesehen. Doch die Pressesprecherin vom Landgericht, die hat mir gesagt, dass das in der Form in Rostock bisher einmalig ist. Aber man wollte halt wirklich auf Nummer sicher gehen. Das haben mir wiederum dann die Pressesprecherin von der Polizei erzählt, dass es halt ein sehr emotionaler Fall ist und dass man dann nicht möchte, dass es da ja irgendwelche Zwischenfälle jeglicher Art gibt und deswegen eben dieses große Sicherheitsaufgebot. Und dass es die Leute irgendwie interessiert, das hat man ja auch gesehen. Also der Saal war ja dann doch, also war extra der große Saal und der war dann auch ziemlich voll und einige Menschen, also eine Person, die habe ich auch schon beim Haftprüfungstermin gesehen, die heute dann da war. Das scheint die Leute also umzutreiben. Also die bleiben.
Die im vergangenen November die Haftprüfung für die Angeklagte war, ne?
Genau, genau. Und die Person war heute eben auch wieder da. Das scheint also wirklich etwas zu sein, wo die Leute dann auch ja dranbleiben. Den Bürgermeister aus Güstrow, den habe ich gesehen, den hat das Ganze ja auch sehr beschäftigt.
Ja, mit dem habe ich kurz vorher noch gesprochen und der will sich die Anklage mal anhören und das wollte er nicht aus zweiter Hand hören, sondern persönlich, damit er weiß, was im Detail drin steht. Ich habe auch noch einen bekannten Rechtsmediziner, der in Pension ist, gesehen. Der ist auch extra gekommen, um den Prozess zu verfolgen. Im Publikum waren ja noch ein paar Plätze frei, aber nur wenige. Und da waren, fand ich, deutlich mehr Frauen als Männer.
Ja, würde ich auch sagen.
Und dann saß ja die Mutter schon recht früh im Gerichtssaal.
Genau, die hat sich ja auch tatsächlich fotografieren lassen, was auch nicht unbedingt üblich ist. Aber sie hatte ja vorher auch schon gesagt, dass sie ihrem Sohn ein Gesicht geben möchte und dementsprechend auch präsent ist dort im Gerichtssaal. Sie tritt ja als Nebenklägerin auf. Und ja, ich muss sagen, auf mich hat sie so ein bisschen angespannt gewirkt, logischerweise muss man ja auch dazu sagen, aber auch gefasst. Also sie saß da immer sehr, sehr angespannt, aber hat jetzt nicht viel nach außen blicken lassen, so hätte ich es gesagt.
Und dann kurz vor Beginn der Hauptverhandlung wurde ja die Angeklagte in den Saal geführt.
Ja, und das durch einen unüblichen Weg, würde ich es mal sagen. Also nicht eben durch den ganzen Flur vor dem großen Gerichtssaal, sondern durch so eine Seitentür ist sie da in den Saal reingekommen. Wahrscheinlich auch irgendwie, um sie so ein bisschen vor den Blicken der Öffentlichkeit da dann zumindest zu schützen. Hatte dann ja auch einen roten Ordner vorm Gesicht und hat so ein bisschen gezittert, so habe ich es zumindest gesehen. Und sie wirkte ein bisschen eingeschüchtert, würde ich jetzt sagen. Und dann, nachdem die Kameras aus waren, die mussten dann ja, kurz bevor es losgeht, müssen die Kameras ja raus aus dem Gerichtssaal. Da hat sie den Ordner dann auch runtergenommen und die meiste Zeit zu Boden geguckt. Aber ab und zu ist der Blick auch mal hochgewandert und ich meine auch mal in Richtung Fabians Mutter.
Ja, und dann ging der Prozess los. Die Tür hinten geht auf und 5 Richter, also 3 hauptberufliche Richter und 2 Schöffinnen kommen rein. Alle müssen aufstehen, dann darf man sich wieder setzen. Dann werden die Personalien aufgenommen. Genau. Und dann gibt es ja schon die Anklage.
Genau, da wird dann ja immer so eine Zusammenfassung der Anklage erstmal verlesen. Und auch da gab es heute ja schon so ein paar Informationen, die bisher zumindest von der Staatsanwaltschaft noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt wurden, sage ich mal. Hat dich das denn so ein bisschen überrascht an manchen Stellen?
Ja, das hat mich schon überrascht, in welcher Klarheit die Staatsanwaltschaft ein mutmaßliches Motiv für die Tat benannt hat. Demnach hat die Angeklagte ja schon aus Eigennutz getötet, aus, was könnte man sagen, Habgier, zumindest auch aus diesem Grund. Und es war nicht Rache oder Eifersucht nach Ansicht der Staatsanwaltschaft, sondern sie schien irgendeinen finanziellen Vorteil von der Beziehung mit Fabians Vater gehabt zu haben. Sie soll infolge der Trennung befürchtet haben, dass sie ihren bisherigen Lebensstil nicht weiter fortführen können würde. Und die Anklage sagte auch, sie vernichtete bedenkenlos das Leben des 8-jährigen Kindes für die vage Hoffnung auf die Wiederaufnahme der Beziehung, von der sie auch finanzielle Vorteile gehabt haben soll.
Da hieß es ja auch, dass Fabian wohl eine körperliche Auseinandersetzung zwischen der Angeklagten und seinem Vater mitbekommen haben soll.
Die beiden waren ja mehr als 4 Jahre zusammen. Also erstmal in der Zeit war Fabian wohl auch häufiger mit bei Gina H. Hat auch mit deren Kind gespielt. Sie hat ja selber einen Sohn. Dann hat Fabian irgendwann einen Streit zwischen seinem Vater und Gina H. mitbekommen. Daraufhin wollte er offenbar Gina H. nicht mehr sehen. Dann haben sich Fabians Vater und Gina H. im August der vergangenen Jahres getrennt. Und Gina H. hat aber wohl immer wieder versucht, noch mit Fabians Vater im Kontakt zu bleiben. Dann bekam sie aber so die Staatsanwaltschaft am 9. Oktober per Chat wohl eine Art endgültigen Korb von Fabians Vater, der wohl deutlich gemacht hat, dass er auch Angst hat, den Kontakt zu Fabian wieder zu verlieren, wenn er mit Gina H. weitermacht. Weil Fabian mit Gina H. wohl nichts mehr zu tun haben wollte. Und das soll dann ja offenbar der Auslöser gewesen sein für die Tat einen Tag später.
Genau, also am 9. Oktober gab es dann wohl diese Nachricht vom Vater. Und einen Tag später ist es dazu gekommen, dass sie Fabian getötet haben soll.
Also spannend fand ich oder überraschend fand ich auch, wie detailliert die Staatsanwaltschaft denn den Tatablauf offenbar rekonstruiert hat. Also sie sagt, Gina H. ist zu Fabian, der ja an diesem Morgen alleine zu Hause war, weil er krank war, die Mutter war arbeiten. Sie ist da hingefahren, hat ihn um 10.43 Uhr aus der Wohnung gelockt, hatte das Auto in der Straße, fast sogar vor dem Wohnhaus geparkt, ist dann Richtung Süden gefahren, zu einem Waldrand, hat da wohl auch nochmal den Hund rausgelassen angeblich.
Genau, und da soll sie dann ja dann tatsächlich auch ihr Smartphone abgeschaltet haben.
Ja, das fand ich auch spannend.
Das war vorher so auch noch nicht bekannt, dass sie da wohl wirklich ihr Smartphone deaktiviert hat. Und anschließend soll sie dann eben Fabian dort über den Weg dort zu diesem besagten Tümpel geführt haben. Mhm. Und dort dann eben mit 6 Messerstichen in den Oberkörper getötet haben. 2 davon dann auch wirklich gezielt ins Herz. Wurde auch noch gesagt, dass das Messer dann irgendwie eine Klingenlänge von 10 Zentimetern hatte. Also auch nichts, was man jetzt einfach so dabei hätte, würde ich jetzt einfach mal mutmaßen, muss ich an der Stelle sagen.
Ja, die Tatwaffe hat man aber, soweit ich weiß, bis jetzt nicht gefunden, ne?
Nee, genau. Aber trotzdem geht die Staatsanwaltschaft auch davon aus, dass es sich eben um ein solches Messer gehandelt hat und dass die Angeklagte dann auch wirklich mit dem Entschluss gehandelt hat, Fabian töten zu wollen. Nach der Tat hat sie dann ihr Handy wieder angeschaltet. Das war so um 12.43 Uhr, heißt es in der Anklageschrift. Und dann hat sie sich mit einem Bekannten getroffen, war mit dem irgendwie an einem am Bolzsee unterwegs. Und dann später, nach diesem Treffen, ist sie dann, das ist ja auch schon bekannt, dass die Leiche versucht wurde anzuzünden. Das ist eben danach passiert. Sie ist nach diesem Treffen dann wieder zu dem Ort, wo eben die Leiche von Fabian lag und hat versucht,
also
die Leiche
am selben Nachmittag noch, ne?
Genau, genau.
Spannend fand ich ja auch noch, wie sie es geschafft haben soll, Fabian aus der Wohnung zu locken. Woher wusste sie, dass er alleine zu Hause ist? Woher wusste sie, dass er überhaupt zu Hause ist, dass er krank war? Er hat ja auch sein Handy dagelassen, also er scheint ja recht überraschend oder schnell die Wohnung verlassen zu haben. Darauf hat die Staatsanwaltschaft im Augenblick noch keine Antwort.
Nee, das ist leider offen geblieben.
Und eins müssen wir an dieser Stelle, glaube ich, nochmal ganz deutlich sagen. Alles, was wir bis jetzt gehört haben, das ist die Anklage, das soll so passiert sein. Das hat das Gericht noch nicht bestätigt. Es gibt noch kein Urteil. Und bis zu einem Urteil gilt für Gina H. eben auch die Unschuldsvermutung. Im Prozess heute hat sie sich zu den Vorwürfen ja nicht geäußert.
Sie hat ja auch zwei Verteidiger und die haben dann nach dem Prozess heute auch noch so ein bisschen mit den Journalisten geplaudert, könnte man schon fast sagen. Da hat einer der beiden Verteidiger aber zumindest gesagt, dass die Staatsanwaltschaft jetzt ja ein Motiv herausgearbeitet hat, das aber nur auf Annahmen beruht und die hält er nicht für sonderlich zutreffend. An der Stelle einmal, sie hat jetzt ja zwei Pflichtverteidiger. Warum das eigentlich?
Boah, ich habe die nicht gefragt, aber ich kann mir denken, dass das Gericht gesagt hat, mit zwei Verteidigern ist es einfacher, Gerichtstermine wiederzufinden. Die müssen ja alle mehr Zeit haben. Die haben ja auch alle andere Fälle zu bearbeiten. Und dann muss man, glaube ich, auch sehen, es gibt die Staatsanwaltschaft mit einem großen Apparat, in Anführungsstrichen gegen die Angeklagte. Es gibt das Gericht mit einem großen Apparat und vielen Möglichkeiten im Hintergrund.
Dass es ein bisschen Ausgleich schafft dann sozusagen.
Ja, und dann werden die Verteidiger, eben einer nicht ganz allein, der findet es wahrscheinlich auch gut, wenn er einen zweiten hat und nach dem Prozess auch mal überlegen kann, wie der Prozess doch so gewesen ist. Ne? Und es gibt ja dann auf der anderen Seite auch noch die Nebenklägerin, also das ist die Mutter, die ja gesagt hat, sie will ihrem Kind ein Gesicht geben, aber die haben auch ja besondere Rechte. Das sind ja keine Zuschauer, sondern die haben Akteneinsicht, die können Fragen stellen, die können Beweisanträge stellen, die können.
Auch bei jedem Gerichtstag sitzen sie dann der Angeklagten gegenüber und sind jedes Mal mit dabei.
Ja, ne? Und die Vertreterin der Mutter, also die Anwältin, hat ja schon mal gesagt, dass sie die Beweise für erdrückend hält und sie ist ja jetzt schon von der Schuld der Angeklagten überzeugt und das ist auch ihr gutes Recht. Sie kennt ja auch schon die Akten, ich kann das noch nicht beurteilen. Ne?
Ja, in zwei Tagen geht es dann ja weiter und dann soll ja unter anderem auch Fabians Mutter und auch Fabians Vater dann als Zeugen angehört werden. Einmal bei der Mutter, was glaubst du denn, was die jetzt noch sagen kann, was irgendwie dann für die Aufklärung des Falls irgendwie zuträglich ist?
Welche Beziehung hatte Fabian zu Gina H.? Wollte er Gina H. wirklich nicht mehr sehen? Hat er sowas mal geäußert, wie die Anklage behauptet? Das war ja eben so ein Puzzlesteinchen, warum die Anklage sagt, dass die Beziehung nicht wieder in Gang kommen wollte und konnte oder der Vater das eben nicht wollte. Ein allgemeines Bild von Gina H., wie sich das Verhältnis vielleicht über die Jahre, die er sie kannte, also Fabian, die Gina H. kannte, auch verändert hat. Denn eine kleine Frage im Anführungsstrichen ist ja immer noch, hatte Fabian irgendeine Erlaubnis, das Haus zu verlassen? Ja. Das ist mir nicht mehr so ganz klar. Anfangs hieß es, er habe eine gehabt von der Mutter, aber wann hat sie das erteilt? Aber es ist nur ein kleiner, ich kam. Und Fabians Mutter wird natürlich auch was wissen, wie ihr Ex-Mann zu Gina H. stand. Und der wird dann ja auch als Zeuge gehört werden, genau, am Donnerstag und wahrscheinlich auch eine Woche später ein zweites Mal oder wird das dann fortgesetzt?
Da wird es dann ja auch interessant. Was, also auch wieder das Gleiche praktisch. Wie sind diese ganzen Beziehungen zueinander und gerade seine Beziehung zur Angeklagten, zu Gina H., ist ja auch Teil des Motivs, ob diese Beziehung wirklich auch irgendwie einen finanziellen Hintergrund für Gina H. gehabt hat in irgendeiner Form. Da bin ich sehr gespannt, was er dann sagen wird. Aber auch muss er denn überhaupt irgendwas sagen, wenn er jetzt mit Gina H. in einer Beziehung war? Also gibt es da irgendwas, was ihm das ermöglichen könnte, da nicht zu sagen?
Ich glaube nicht. Also wenn die beiden nicht, also die waren nicht verheiratet, sind auch nicht geschieden. Wenn sie verlobt gewesen wären, dann könnte man über ein Aussageverweigerungsrecht nachdenken, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das Gericht das macht, aber wenn sie nur zusammen waren, auch wenn es lange war und sehr eng, dann hat er dann auch gerade nach dem Ende der Beziehung kein Aussageverweigerungsrecht mehr. Aber es ist ja offenbar nicht ganz so klar, ob die Beziehung zu Ende ist.
Genau, da haben die Verteidiger auch gesagt, oder es ist ja auch schon durch die Medien gegangen, dass der Vater zumindest immer noch Kontakt zu Gina H. hat. In welcher Form das Ganze?
Ja, soll sie sogar in der U-Haft besucht haben und angeblich auch ihre Pferde versorgen. Also die Angeklagte soll ja eine große Amateurreiterin gewesen sein. Ja, das erwartet uns in diesen Prozesstage. Ich glaube, das werden noch interessante und wichtige Aussagen, die da die nächsten Tage dann kommen.
Genau, am Donnerstag ist dann der nächste Prozesstag. Es geht wieder um 9.30 Uhr los und wir beide werden auch wieder dabei sein. Ich bin Dennis Mollenhauer.
Und ich bin Andreas Frost. Schön, dass Sie dabei waren.
Ja, vielen Dank euch beiden. Wie es beim Prozess zum Fall Fabian am Landgericht Rostock weitergeht, das hört ihr natürlich wieder bei uns in der nächsten Spezialfolge. Wenn ihr MV im Fokus abonniert und da auch direkt die Pushes aktiviert, dann bekommt ihr immer direkt die Info, wann eine neue Folge draußen ist und verpasst dann natürlich auch nichts. Und bis dahin gibt's ja auch noch das Internet auf ndr.de/mv. Da bekommt ihr auch alle wichtigen Infos nochmal zum Prozess Fall Fabian. Mailen könnt ihr uns natürlich auch. Über Feedback und Fragen freuen wir uns. mvimfokus@ndr.de. Wir lesen wirklich jede Mail und beantworten die dann auch. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch aus der ARD Sounds App rausgesucht. Könnt ihr kostenlos runterladen. Dort gibt es ja unter True Crime eine eigene Rubrik mit Kriminalfällen und Gerichtsprozessen. Und heute ist das hier unsere Empfehlung.
Hallo, ich bin Marek Erhardt, Schauspieler und Ehrenkommissar.
Und ich bin Ralf-Martin Mayer, Hamburgs Polizeipräsident AD.
Im NDR-Podcast True Crime Hamburg, der Polizeipodcast, erzählen wir euch jeden zweiten Mittwoch von wahren Kriminalfällen aus der Hansestadt. Von gerissenen Erpressern, von den abscheulichen Säurefassmorden und von der spektakulären Jagd nach dem Bankräuber Thomas Wolf. Alles Fälle, die sich in Hamburg abspielten und deutschlandweit für Schlagzeilen sorgten.
Wir durchleben mit euch echte Kriminalfälle, aber wir gucken auch auf das, was man daraus lernen kann. Und dabei sagen wir euch dann eben, wie arbeitet die Mordkommission? Wie geht das mobile Einsatzkommando vor? Welche Rolle spielt der Zeitfaktor bei Vermisstenfällen? Und.
Wir gucken auch kritisch auf die Polizeiarbeit, denn auch das ist nicht ganz unwichtig. Denn ich weiß, Ralf, du denkst es anders, aber die Polizei macht ja nicht immer alles richtig.
Das wissen die Leute und deswegen ist es, glaube ich, richtig, dass wir auch kritisch gucken, aber eben auch erklären, wie es weitergegangen ist und was hat man mittlerweile daraus gelernt.
True Crime Hamburg, der Polizeipodcast.
ARD Sounds.